toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 99, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neuer Podcast und ich habe mir natürlich Verstärkung geholt. Es ist und bleibt ein Interview-Podcast, zumindest die meisten Wochen im Jahr. Ganz kurz noch ein bisschen angekündigt. 4 Challenger-Siege, ein ATP-Finale in der Karriere stehen. ATP-Höchstwert 85, 2011, vor 12 Jahren. Und aktuell auch deutscher Vizemeister noch mit Groß Hesselohe. Ihr Tennisfreaks, ihr wisst natürlich schon, weil ihr auch Ankündigungen lesen könnt. Matthias Bachinger ist in München in der Leitung. Hallo.
Servus, Janik. Schön, dass ich dabei sein darf.
Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Aufhänger ist natürlich dein Karriereende, dass du nochmal in einem größeren Stil unlängst bei den BMW Open im Doppel an der Seite von Dominic Thiem gefeiert hast. Das war ja nochmal ein sehr schöner Abschluss. Ich möchte anfangen mit einem Zitat, Matthias, heute mal ein bisschen anders, von der Süddeutschen Zeitung nach deinem Karriereende, nach deiner Abschlusspressekonferenz in München vor wenigen Wochen, ein Absatz aus dem Porträt zum Karriereende, hat die SZ geschrieben, Bachingers Karriere ist auch ein Lehrstück über die harte Realität im Tennissport und die zwei Seiten, die das Leben als Tennisprofi kennzeichnen. Auf einem Weg, den er vor 18 Jahren begann, der ihn vor 16 Jahren zu seinem ATP-Debüt führte und 2011 zu seiner besten Weltranglistenposition 85. Zum einen gäbe es, Zitat, keine andere Situation im Leben, sagte er, in der er ein vergleichbares Gefühl gespürt habe, wie nach einem Sieg in einem wichtigen Match. Allein dafür habe sich die Arbeit über mehrere Jahrzehnte gelohnt. Zitat, es war eine schöne Reise, wenn mir das als Kind jemand gesagt hätte, dass ich das erreiche, in den größten Arenen der Welt gegen die besten Spieler zu spielen. Ich hätte das sofort unterschrieben. Andererseits berichtete Bachinger von dem Druck, der ihm ständig begleitete. Zitat, man hat immer diese Anspannung, darauf zu verzichten, darauf freue ich mich schon, dass ich ab jetzt spielen kann, wenn ich will und nicht, wenn ich muss. Ich habe in der Vorbereitung unter anderem den Artikel gelesen von dem Kollegen und fand diesen Absatz sehr, sehr schön und sehr, sehr zusammenfassend. Kannst du dich mit diesem Absatz identifizieren?
Ja, das haben sie sehr gut geschrieben. Nee, ich kann mich voll damit identifizieren. Ja, es war eine wunderbare Reise für mich. Ich habe so viel erleben dürfen. Es war ein Privileg für mich, diesen Beruf auszuüben. Ich meine, Hobby als Beruf auszuüben, es war ein Traum oder ist immer noch ein Traum. Ich habe so viele wunderbare Momente gehabt. Klar, man hat auch auf einiges verzichtet. Wie ich damals schon sagte, der Druck war natürlich immer dabei, die Anspannung. Aber ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Reise antreten durfte. Und ganz realisiert habe ich es immer noch nicht, dass es vorbei ist. Es sind erst auch ein paar Wochen her, aber ich bin einfach nur unendlich dankbar, dass ich das alles erleben durfte, ja.
Wie geht es denn dieser Anspannung? Du kommst gerade, das kann ich glaube ich sagen, aus dem Urlaub. Konntest du da richtig abschalten oder hast du noch Kopfkino so insgesamt?
Nee, komplett abschalten kann ich noch nicht, weil es ist, wie gesagt, erst ein paar Wochen her. Es fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Weil früher hat man immer im Kopf gehabt, ja, am nächsten Tag muss ich jetzt fit sein fürs Training oder ist es jetzt gut, wenn ich jetzt ein, zwei Bier trinke, hilft mir das fürs Training oder fürs Turnier nächste Woche, deswegen da abzuschalten ist nicht so einfach und außerdem muss ich jetzt, oder ab Samstag geht die Herren 30 Bundesliga-Saison los und da muss ich auch topfit sein und will der Mannschaft helfen, deswegen im Urlaubsmodus bin ich jetzt noch nicht ganz, ich will auf jeden Fall gutes Tennis zeigen, fit bleiben und ja, der Mannschaft oder meiner Mannschaft helfen mit Siegen, ja, deswegen bin ich eigentlich fast voll im Training, bisschen weniger Tennis schon, aber ich mache dafür andere Sachen. Ich mache fast jeden Tag Sport, Fußball, Basketball, Gym, ich gehe laufen. Aber jetzt ganz abgeschaltet habe ich noch nicht, ja.
Ja, in einem anderen Artikel habe ich auch gelesen, dass es dir so ein bisschen wehtut, dass du nie Fußball spielen konntest, weil da ja die Verletzungsgefahr auch so hoch ist. Also jetzt praktisch bist du da voll im Modus und spielst, wann du Bock hast.
Witzigerweise hatte ich am Montag mein erstes Punktspiel beim Fußball in so einer Freizeitmannschaft hier in München, Spartak München, heißt der Verein. Und da habe ich das erste Mal wieder gespielt seit, weiß nicht, 20 Jahren auf Großfeld. Und es war einfach, ja, ich hatte so eine Freude. Das war wirklich wunderbar zu sehen, dass man so eine Leidenschaft nochmal entwickeln kann. und einfach so ein Feuer für einen Sport entwickeln kann. In dem Alter, in dem ich jetzt schon bin. Naja, es war halt auch nicht. Aber es war einfach, ich hatte so eine Freude dabei, einfach im Team zu sein, mit den Jungs zusammen, Warm-up und dann am Ende den 1-0-Sieg gefeiert. Deswegen, ja, im Tennis bist du halt einfach ein Einzelkämpfer, du bist alleine die meiste Zeit. Und deswegen gibt mir so Teamsport extrem viel und das macht mir unglaublich viel Freude. Klar, die Verletzungsgefahr ist immer noch da. Man muss natürlich immer hoffen und beten, dass da alles gut geht, aber ich will jetzt auf jeden Fall mehr Spiele davon machen und einfach ja, hoffen, dass es gut geht, dass ich verletzungsfrei bleibe, weil darauf verzichten will ich jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht jede Woche ein Spiel machen, aber schon relativ regelmäßig,
Ja, da muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal nachhaken.
ja.
Diese Hobbyliga im Münchner Raum, das ist
Ja.
ja voll das große Ding. Ich habe ja im Vorgespräch dir gesagt, ich habe auch mal 2 Jahre da gelebt. Einer
Ja,
meiner besten
genau.
Freunde, mein ehemaliger Mitbewohner, spielt auch in einer dieser 3 Hobbyligen. Und
Okay.
der erzählt mir immer, wie krass das ist, ja. Also Tuchel hat da ja auch mal wohl mitgespielt. Das hat er in der
Okay.
Eröffnungs-PK gesagt, als er Trainer bei Bayern wurde. Und ehemalige Profis wie Pizarro und so sollen da wohl auch ab und zu
Ja, genau.
auftauchen. Also
Pizarro ist in meinem Team gemeldet.
ehrlich.
Mal schauen, ob er spielt.
Ja, ist ja Wahnsinn. Und noch andere Profis. Ich glaube, Laut und so, Benny Laut und so sind auch irgendwo gemeldet.
Ich glaube auch, ja, genau.
Das gibt's ja in keiner anderen Großstadt, aber das ist ja so auch richtig so. Also das wird ernster genommen als in normalen Kreisligen oder Kreisliga B, Kreisliga C. Ich spiele hier auch noch in der zweiten Mannschaft. Wir spielen Kreisliga C. Wir
Okay.
nehmen es auch schon ernst, aber dafür, dass es in Anführungszeichen nur eine Hobbyliga ist, geht es bei euch schon ganz schön zur Sache. Höre ich zumindest.
Absolut, ja, absolut. Das habe ich am Montag auch sehen dürfen oder kennenlernen dürfen. Es heißt zwar Hobbyliga, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt Hobbyliga, klar. Ja gut, wir haben zum Beispiel kein Training, wir treffen uns nur zu den Spielen, deswegen ist es schon ein bisschen amateurhaft.
Ja, aber
Aber
das
in
machen
den
die anderen
Spielen.
auch. Das machen die anderen auch nicht. Dafür
Ja,
sind die bei den
echt?
Punktspielen irgendwie
Okay.
total fokussiert. Ich weiß auch nicht.
Ich dachte, manche Mannschaften haben vielleicht Training ein, zweimal die Woche. Aber dafür im Match geben alle Jungs alles und das, ja, sind alles Top-Jungs in der Mannschaft, wo ich spiele. Viele Freunde dabei.
Das wollte ich
Und
gerade
ja, es
fragen. Sind
macht.
das Freunde von dir? Wissen die, dass du Tennisprofi warst?
Ja, die wissen das alle, genau. Deswegen haben sie auch ein bisschen Nachsehen mit mir, wenn ich jetzt nicht gleich 2 Tore im Spiel mache. Nee, aber ja, die nehmen da schon ein bisschen Rücksicht auf mich, aber. Es ist schon nicht so einfach, als Tennisspieler dann voll in den Zweikampf zu gehen, weil man hat immer noch ein bisschen Respekt und hofft, oder will nicht, will man will sich nicht verletzen, weil, wie ich gesagt habe, noch einiges vor mir, ja, dass ich halt in den Spielen nicht voll in den Zweikampf gehe, weil natürlich die Verletzungsgefahr relativ hoch ist und ich muss ja fit bleiben, jetzt auch für die Liga. Da habe ich ja noch einiges vor mir, deswegen passe ich natürlich schon auf, aber es war natürlich eine große Umstellung für mich, jetzt da erstmal wieder auf dem großen Feld zu spielen. Aber wie gesagt, der Spaß war im Vordergrund und wir haben gewonnen 1-0. Deswegen habe ich denen nicht komplett das Spiel versaut.
Das ist sehr, sehr gut. Und da haben wir auch einen guten Übergang zu Dominik Thiem, der ja selbst
Ja.
auch eine Hobbymannschaft hat in Österreich, wo auch einige Tennisprofis immer mal wieder mitgespielt haben. Ich höre auch
Ja,
inoffiziell.
da habe ich einmal mitgespielt sogar.
Ah, dann erzähl mal bitte, was war,
Ja.
in welchem Umstand? Wo war das?
Ja, es war, glaube ich, zwei, ja, es war in Wien, es war, glaube ich, 2016, da war ich mit 2 Kumpeln in Wien über das Wochenende, genau, und dann haben wir zufälligerweise geschrieben, dann habe ich gesagt, ja, wir haben ein Sonntagsspiel, willst du mitspielen? Ich so, ja klar, ich brauche nur, wenn ihr Schuhe habt, bin ich dabei. Und dann habe ich da mitgespielt, das war mega auch, ja. Einige Tennisspieler waren dabei und natürlich einige Zuschauer, weil der Dominik natürlich einen großen Namen hat. Und das war auch eine coole Erfahrung, ja. Es hat Spaß gemacht. Und wie
Ja, mir
gesagt,
hat
Fußball macht mir immer Spaß, ja. Und dann halt mit Tennisspielern und man kennt da viele Leute, dann ist
voll.
es natürlich mega,
Mir hat ein Kollege mal erzählt, dass das teilweise aber auch Harakiri ist, nach auch zum Thema Verletzung, ne? Weil ich meine,
ja.
ihr seid Leistungssportler, ihr seid natürlich dann ehrgeizig. Dass man da immer beide Daumen drückt, dass sich da niemand irgendwie verletzt. Stimmt, also es ist ja, wäre ja Wahnsinn, wenn dadurch jemand einen Slam oder so verpasst, ne? Aber
Klar. Ja,
nee,
da haben natürlich
bitte,
alle
sag.
extrem aufgepasst bei dem Spiel mit Dominik. Da wusste natürlich jeder Bescheid, dass wir Tennisspieler sind und es war völlig harmlos. Da ist jeder, hat jeder zurückgezogen. Aber jetzt in der Freizeitliga, wo ich spiele, da geht schon ein bisschen härter zur Sache, ja. Ist alles fair, aber man weiß ja nie, es kann ja so schnell gehen. Deswegen muss man einfach hoffen und beten, dass da alles gut geht immer.
Definitiv. Für die HörerInnen, die zum ersten Mal zuhören und die letzten 7 Minuten zugehört haben, ja, wir sind ein Tennis-Podcast. Und der Übergang zu Dominic Thiem passt wunderbar, weil Dominic Thiem hat eine entscheidende Rolle bei den BMW Open auch für dich gespielt. Er
Ja.
war so fein, wobei das bei ihm nicht wirklich überrascht, wenn man ihn kennt und beobachtet. und hat sich bereit erklärt, anlässlich deines Karriereendes mit dir zusammen Doppel zu spielen. Erzähl doch mal ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen, wie kam das jetzt am Ende zusammen? Du hast ja in letzter Zeit nicht allzu viel gespielt gehabt.
Genau. Nee, ich habe die Entscheidung getroffen beim letzten Future, das ich gespielt habe in der Schweiz. Und das war ungefähr 5 Wochen vor dem BMW Open. Und da habe ich mich entschieden, dass es einfach nicht mehr geht, dass ich einfach keine Lust mehr habe, dass es mir keinen Spaß macht, auf den Futures zu spielen und dann, ja, dann erste Runde oder zweite Runde zu verlieren. Es war halt körperlich und mental einfach nicht mehr möglich. Und ja, irgendwann ist es halt an der Zeit und muss man auch dann akzeptieren und eingestehen, dass es vorbei ist. Das ist natürlich, war natürlich sehr schwierig für mich und auch sehr emotional, weil ja, das war mein Leben oder ist mein Leben. Ja, deswegen war das natürlich eine Entscheidung, die sehr emotional und hart war. Und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt kommen die BMW Open und es war immer mein Traum, beim BMW Open meine Karriere zu beenden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mit wem könnte ich denn doppelt spielen? Ja? Mit wem hätte ich eine gute Chance, eine Wildcard zu bekommen? Und dann habe ich halt gelesen, dass der Dominik eine Wildcard fürs Einzel bekommt. Und dann habe ich ihm geschrieben und wir hatten eh relativ viel Kontakt in letzter Zeit. Und dann habe ich ihm die Situation erklärt, dass ich halt jetzt bei dem BMW Open mein letztes Turnier spielen will und ob er Lust hätte, mit mir da doppelt zu spielen. Und dann hat er sofort gesagt, was unglaublich ist, ja klar, ich spiele auf jeden Fall mit dir, wenn du das willst. Und es wäre mega und es wäre super, aber es wäre ein Traum, wenn das klappen würde. Und ja, das sieht man halt, wie, was der Dominik für ein toller, toller Mensch ist und ja, für ein super Kerl. Dass er ein toller Tennisspieler ist, das wissen wir ja, aber auch, was viel wichtiger ist, dass er halt einfach ein ganz toller Mensch ist. Und ja, dann habe ich ein paar Kühen davon erzählt und er fand es gut und dann hat es am Ende, ja, Gott sei Dank geklappt. Möchte ich auch nochmal an Patrick Kühn dafür danken, dem BMW Open, dass sie mir oder uns die Chance gegeben haben, da nochmal spielen zu dürfen und mich da zu verabschieden. Ja. Deswegen, es war perfekter Abschied für mich. Meine Freunde waren da, meine Familie war da und ja, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.
Ich stand auch auf Platz 4, beziehungsweise Platz 1 offiziell, aber Insider nennen ihn ja Platz 4,
Genau.
wo du auch schon das ein oder andere enge Spiel hattest. Ich stand
Ja.
auch im letzten Satz da. Es war echt ein gelungener Abschluss und du hast auch ein paar Tränchen
Ja.
vergossen, richtig so nach so einer langen,
Ja.
intensiven Karriere. Zwei Nachfragen habe ich dazu. Du hast
Ja.
gesagt, körperlich, aber auch mental ging es nicht mehr, wolltest du nicht mehr. Ich weiß, dass du vor einigen Jahren schon Probleme hattest mit der Patellasehne am Knie, immer
Genau.
mal wieder. Was hat, also, es ist ja wahrscheinlich immer ein Mix, wenn man seinen Spitzenwert nicht mehr erreichen kann, den du ja brauchst, deine absolute Leistungsspitze, um das Level zu spielen, was du kannst, sprich Top 100 Level an einem sehr guten Tag mit deinem offensiven Tennis. Spezifizier doch nochmal, was genau hat den Ausschlag gegeben? War es körperlich einfach nicht mehr oder war es vom Kopf her zu schwer, dich nochmal zu quälen? Oder beides?
Beides, es war eine Kombination aus beiden. Ich meine, letztes Jahr habe ich ja fast keine Turniere spielen können und ich glaube
Ja.
kein einziges Turnier richtig, weil ich
Ja.
immer was hatte. Schulter, Rücken, dann Bänderriss. Deswegen bin ich ja auch dann auf 800 abgerutscht und dann habe ich mir halt gesagt, ja komm, so will ich jetzt nicht meine Karriere beenden. Ich will wirklich noch ein paar Turniere spielen, wo ich einigermaßen fit bin und dann schauen, ob es vielleicht dann nochmal irgendwie geht. Das ist ja die Hoffnung, dass man sich dann bei den Futures irgendwie noch durchspielt. Und in der ersten Januarwoche habe ich auch gleich Finale gespielt beim großen Future. Das war eigentlich ganz okay. Aber da habe ich schon gemerkt, puh, ja, Körper, der ist nicht mehr so hundertprozentig fit. Ja. Es zwickt halt immer was. Und dann ist das Training auch natürlich oft eine Qual, auf den Tennisplatz zu gehen und dann tut immer ein bisschen was weh, dann kann man einfach nicht mehr 100% trainieren und dann macht's auch wirklich nicht mehr so viel Spaß und es zermürbt auch einen. Und trotzdem versucht man es halt dort irgendwie sich durchzubeißen, aber auf Dauer ist es halt brutal schwierig für den Kopf dann und sich immer zu quälen, weil wenn es jeden Tag eine Qual ist, dann ja, es geht auf Dauer natürlich nicht. Und ja, und dann habe ich halt gesehen bei dem Future in der Schweiz, dass es mir einfach keinen Spaß mehr macht, mich zu quälen. Und genau, und das ist halt einfach eine Kombination aus beiden. Wenn der Körper nicht mitmacht, dann macht der Kopf auch nicht mit. Und das ist halt einfach, dann macht es mir keine Freude und keinen Spaß mehr. Und dann für was macht man es dann noch? Ja? Ich meine, ich hätte mich durchspielen müssen von 700 wieder auf, weiß nicht, auf 200, wenn ich wieder Grand Slam Quali spielen will. Dann müsste ich jede Woche 5 Matches spielen, weil wenn ich da hochkomme, muss ich ja Turniere gewinnen. Und das Woche für Woche. Und das habe ich dann gemerkt, das geht einfach nicht mehr. Und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, beim BMW Open zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Das ist ein perfekter Abschluss, wenn es klappt. Und irgendwann ist es halt, ist alles vorbei, leider im Leben. So ist es, auch wenn es traurig ist. Aber ja, dann habe ich das entschieden, dass es mein letztes Turnier ist. Und es war absolut die richtige Entscheidung. Es hat sich super richtig angefühlt oder fühlt sich sehr richtig an.
Hat ja auch letztens Dustin Brown hier im Podcast, der sich ja
Ja.
in Anführungszeichen nur noch aufs Doppel konzentriert, auch nochmal erklärt, wie schwierig das ist. Ne, der hat jetzt 2 Jahre lang mehr oder minder durchgespielt mit persönlichen Schicksalsschlägen und immer mal wieder Verletzungen als Pause, aber
Ja.
ansonsten sehr erfolgreich eigentlich durchgespielt. Aber man kriegt
Ja.
halt einfach nur so wahnsinnig wenig Punkte, bis man, jetzt ist er knapp in den Top 100 ja erstmals gewesen, dass man da wieder hinkommt, das dauert einfach auch, ne? Da man
Ja.
dann, wenn man dann Verletzungssorgen hat wie du, dann ist das schwer, schwer durchführbar. Erklär doch nochmal,
Ja.
das letzte Mal, dass ich darauf rumhake, aber ich möchte das immer den HörerInnen erklären, die ja zum großen Teil keine Spitzensportler sind. Woher erklärst du dir diese vielen körperlichen Probleme? Weil ich weiß aus mehreren Quellen auch, und du hast es ja auch öffentlich gesagt, dass du gerade zum Ende hin deiner Karriere, so rund um 2018, ja viel nochmal professioneller umgestellt hast, vegane Ernährung als Stichwort, Neurotraining,
Ja.
nochmal Gas gegeben mit Lars Nübel, der auch schon im Podcast hier zu Gast war. Und das hat ja auch nochmal echt Früchte getragen. Ich erinnere nur mal an die Australian Open 2018, wo du dich durch die Quali gekämpft hast und super gespielt hast. Was glaubst du persönlich, ist der Grund, warum der Körper dann irgendwann sagt, nee, das geht nicht mehr, obwohl man eigentlich ja alles getan hat in den letzten Jahren? Ist das einfach, wenn man seit 2005 Profi ist, der Verschleiß, oder hast du da eine bestimmte Sache, die nicht mehr funktioniert hat an deinem Körper?
Ich glaube, einerseits ist es natürlich der Verschleiß auch. Tennis ist ein extrem harter Sport für die Knochen, für die Bänder, für die Muskeln. Ist kein einfacher Sport, aber für den Körper. Aber ich glaube, ich hatte einfach ein bisschen Pech, weil ich bin sehr anfällig für verschiedene Sachen. Ja, ich war oft müde, hatte oft keine Energie. Ja, das kam natürlich auch viel durch den mentalen Bereich, weil ich mal halt viel Druck gemacht habe. Ich war immer sehr angespannt. Ich habe es mir oft alles so ernst genommen, ja. Ich habe es nicht so genießen können, viel. Deswegen, ich glaube, das ist viel mental auch bei mir, dass der Grund dafür, dass der Körper nicht mehr mitgemacht hat, der Kopf war. Und deswegen, ja, vielleicht hatte ich einfach ein bisschen Pech, weil andere Spieler zum Beispiel, die hatten fast gar nicht. Zum Beispiel ein Toby Kampke, den beneide ich immer, weil der hat echt ganz, ganz wenig, und der hat immer, habe ich immer gesagt, Toby, du hast so viel Energie, es gibt's doch nicht. Ja, das habe ich halt jeden Tag so ungefähr, gell. Der hatte fast kein Match, wo er keine Energie hatte, und ich hatte so viele Matches, wo ich keine Energie hatte und mich so durchgekämpft habe und durchgequält habe. Und das geht natürlich für eine Zeit lang, aber irgendwann sagt der Körper, ja, jetzt, sorry, aber das geht ja auf Dauer nicht. Jetzt nehme ich mich raus, und dann ist man natürlich verletzt, oder dann wird man krank, oder dann hat man gar keine Energie mehr und kommt gar nicht mehr aus dem Bett raus. Deswegen, das war bei mir schon öfters der Fall, ja. Ich fand schon, dass ich immer relativ professionell gelebt habe. Ich habe viel versucht, viel ausprobiert mit der veganen Ernährung, mit Neuroathletik. Also ich habe da schon viele Sachen ausprobiert, die mir sehr geholfen haben. Aber am Ende des Tages gegen die Müdigkeit oder gegen die Energielosigkeit ist es, habe ich auch viel gemacht, war bei vielen Ärzten, auch jetzt seit 3, 4 Jahren bei meinem guten Freund, der mir extrem geholfen hat, aber davor kannte ich ihn halt leider noch nicht. Und ja, das war schon nicht immer so einfach für mich, weil ich bin aufgestanden und hatte fast keine Energie, und dann musste ich aber ein Match spielen an dem Tag, und dann ging das schon für das Match so eineinhalb, 2 Stunden, aber danach war ich natürlich am Ende. Und dann zum Beispiel ein Match, oder was ein großes Manko auch noch war, ich habe oft sehr, sehr schlecht geschlafen auf Turnieren, weil ich halt einfach ziemlich angespannt war, und dann, ich bin eh kein guter Schläfer. Deswegen, zum Beispiel Metz, wie ich da final gespielt habe, habe ich gefühlt, weiß nicht, 2, 3 Stunden in der Nacht geschlafen die
Ja,
ganze Woche. Und
scheiße.
das geht halt auf Dauer, ja, es geht halt auf Dauer nicht. Dann nimmt sich der Körper natürlich irgendwann eine Auszeit und sagt, ja, sag mal, spinnst du? Was machst du mit mir? Oder zum Beispiel in Korea, wie ich das Challenger gewonnen habe, 2017, da habe ich auch durch den Jetlag fast gar nicht geschlafen. Und klar, wie gesagt, man kann sich schon pushen durch das Adrenalin, geht es auch eine Zeit lang, oder geht es vielleicht mal eine Woche, aber dann, klar, dann wird es irgendwann anstrengend, und dann meldet sich der Körper. Und das war halt leider öfters der Fall bei mir. Aber mei, es ist halt so, oder es war halt so, es ist, wie es ist. Es sollte halt so sein. Deswegen will ich da auch jetzt nicht irgendwie rumjammern.
Nö, überhaupt, da muss ich
Nee,
sofort mal, da
aber
muss ich sofort mal einhaken. Das ist auch überhaupt kein Rumjammern. Ich habe sogar ein bisschen auf diese Art von Antwort gehofft, weil wir kennen, liebe HörerInnen, Matthias und ich, wir kennen uns nicht allzu gut. Wir kennen uns natürlich, aber wir hatten beruflich als Journalist und Tennisprofi nicht allzu viel zu tun. Aber du weißt natürlich auch ein bisschen, dass ich auch ab und zu über mentale Gesundheit berichte. Ich das sehr, sehr gerne tue, weil ich selbst wichtig finde. Ich habe auch, das weißt du wahrscheinlich nicht, vor ein paar Wochen hier im Podcast über ähnliche Probleme bei mir selbst gesprochen, diese Energieprobleme mit unterschiedlichen Energieleveln einfach im Alltag als Selbstständiger auch, der gucken muss, dass die Kohle reinkommt, der alleine ist und keinen Chef hat etc. Und nicht alles ist ja immer direkt eine Depression oder eine schwarze Depression, sondern man kann auch eigentlich gesund sein, aber trotzdem mit dem Energielevel schwanken oder in verschiedene Muster halt einfach reinfallen. Deswegen finde ich dieses Thema total interessant und bin dankbar, dass du es angesprochen hast. Wenn ich da nochmal bei dem Thema gerne bleiben kann, weil als
Ja,
ich das
klar.
nämlich selbst angesprochen habe, habe ich auch 30, 35 Nachrichten bekommen über Instagram. Hey Yannick, super, dass du es angesprochen hast. Bei mir ist es so und so. Wenn wir gerade dabei sind,
Ja.
dich kann man natürlich auch auf Instagram erreichen und folgen. Sag's doch mal ganz kurz deinen Namen. Ich finde es hier gerade nicht bei meinen
Auf
Profilen.
Instagram?
Ja, genau.
Bachi2487.
Genau, da könnt ihr
Ja.
Matthias Bachia folgen und den Podcast findet ihr unter Advantage-Podcast. Der wurde vor ein paar Tagen gehackt, leider. Ich habe auch 100 Follower ungefähr verloren. Falls ihr irgendwelche Scheißnachrichten bekommen habt, die waren nicht von mir. Sorry nochmal dafür. Ich habe jetzt aber alles wieder im Griff. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wenn ich da nochmal nachhaken kann, du hast von deinem guten Kollegen erzählt, mit dem du in den letzten 3, 4 Jahren da viel gearbeitet hast, um deine Energie zu kontrollieren. Was das Einzige, was mir dauerhaft hilft, ist, wenn ich mich morgens aus dem Bett quäle und früh Sport mache. Ich habe auch ein bisschen in meine Zukunft investiert und in einen Personal Trainer investiert, in einen ehemaligen Co-Trainer vom Behindertensport und Tischtennis, den ich kenne, der Sportwissenschaftler und Fitnesstrainer ist Michele Comparato in Wiesbaden. Mit dem mache ich zweimal die Woche morgens von 8 bis 9 in Hallo wach, Gas geben etc. pp. Und danach habe ich 30 bis 40% mehr Energie auf den Tag gesehen. Was habt ihr denn gemacht? Was hat dir geholfen?
Also mein Kumpel ist ein Arzt natürlich und ja, der hat alles getestet bei mir und er hat herausgefunden, dass ich halt, dass ich viele Schwermetalle in meinem Körper habe und das ist die Ursache dafür, dass ich sehr oft müde bin und das zu entgiften, das dauert halt eine Zeit lang. Ja, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, weil ich halt extrem viel Belastung habe. Deswegen, ja, das ist sehr kompliziert bei mir, aber die Ursache wissen wir natürlich und deswegen wurde es auch dann in den letzten Jahren besser. Aber wie gesagt, ich bin erst bei ihm seit 2019, ja, 4 Jahre jetzt. Und davor hatte ich diese Behandlung nicht oder ja, diese Unterstützung und Hilfe. Deswegen war ich dann oft auf mich alleine gestellt. Klar, ich meine Ärzte, aber die wussten auch nie genau, was wirklich der Grund ist. Und ja, deswegen
Kannst du das einem Laien erklären, was damit genau gemeint ist?
mit was?
Mit ich glaube,
Ach so.
Schwermetalle hast du gesagt, ne?
Genau, Quecksilber zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja, was noch, Blei, Arsen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch kein Experte, aber die Dinge habe ich auf jeden Fall im Körper und die machen einen extrem müde. Aber ja, dafür gibt es Behandlungen und das kann man auch reparieren. Aber es kostet natürlich auch Kraft, das zu entgiften. Aber das war halt auch ein Grund, warum ich oft müde war und keine Energie hatte. Aber wie gesagt, das wusste ich natürlich vorher nicht und ja, deswegen war das natürlich oft keine Freude, Tennis zu spielen und zu trainieren, ja, wenn man einfach wenig Energie hat. Und das laugt natürlich auch einen aus. Und deswegen, ja, würde ich auch sagen, das ist ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt höher in der Weltrangliste oder stabiler in der Weltrangliste gewesen bin. Ja. Ich denke, vom Spielerischen her hätte ich schon mehr drauf gehabt, aber ja, wenn der Körper oft nicht mitmacht und dann auch der mentale Aspekt, deswegen. Ja, es ist dann nicht ganz so einfach, sein Potenzial abzurufen.
Glaube ich.
Ja.
Wie schwierig war die mentale Situation aufgrund der niedrigen Energie in den schwersten Momenten? Also ging es dann vielleicht schon Richtung Depression? Wie würdest du das selbst einschätzen?
Ja, Depression nicht, weil ich bin eigentlich immer ein optimistischer Kerl, der gut drauf ist und positiv bleibt. Aber klar, zum Beispiel 2010 kann ich mich erinnern. Da habe ich dann ein paar Monate kein Turnier gespielt, weil ich einfach nicht konnte, ja. Und habe einfach viel geschlafen, war bei meinen Eltern daheim und ja, habe mich ausgeruht, was halt einfach der Körper konnte nicht mehr. Und Gott sei Dank habe ich das auch gemacht. Das hätte ich viel öfters in meiner Karriere machen sollen, auf mein Herz hören und auf meinen Körper hören. Und nicht einfach wie ein Roboter Turniere, Turniere, Turniere spielen, sondern einfach mal auf sich eingestehen, dass es jetzt vielleicht eine Woche Pause gut tut und nicht jetzt unbedingt ein Turnier zu spielen, was vielleicht kontraproduktiv ist, aber ja. Das lernt man halt über die Zeit und man entwickelt sich auch weiter, vor allem persönlich und ja, erlebt viele, viele Dinge. Aber das würde ich auf jeden Fall anders machen in der Vergangenheit, mehr auf mein Herz zu hören und mehr auf mich zu schauen und nicht irgendwelchen Turnieren folgen und wie ein Roboter. Ja. Deswegen, ja, war es natürlich nicht einfach damals 2010, aber da habe ich mich echt gut erholt und dann bin ich innerhalb von einem halben Jahr von 300 in die Top 100 gekommen. Deswegen war die Pause vielleicht ganz gut, ja. Die hat ganz gut getan.
Über 2011 und 2012, zwei
Ja.
deiner erfolgreichsten Jahre, reden wir gleich noch, weil es gerade zu dem Punkt passt. Habe ich mir auch noch was rausgeschrieben aus einem DTB-Porträt von Ende 2019. Da hast du auch gesagt, Zitat, nach den US Open war ich körperlich müde und ausgelaugt, konnte mich nicht mehr quälen, daher brauchte ich eine Pause. Daraufhin hast du ein paar Wochen pausiert und in dieser Zeit, in dieser Phase viel Zeit mit Lesen verbracht. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst oder sagen kannst, was du gerne liest?
Oh,
Bei
ich bin relativ, ich bin,
mir sind es leider
ja.
fast immer nur Sportbiografien. Es sind ein bisschen
Naja.
monothematisch, aber
Naja, bei mir auch viele. Dirk Nowitzki, natürlich habe ich gelesen, mein großes Vorbild.
habe ich
Aber
auch
ich
hier
bin noch,
stehen.
ich,
5 Meter vor mir, der große Wurf,
na,
ne?
sehr gut, ja, genau. Ja, ich bin relativ spirituell, deswegen lese ich auch viele spirituelle Bücher. Zum Beispiel Eckhart Tolle finde ich super, ja. Dann das Lola-Prinzip, das sind so Bücher, die mir geholfen haben, ja. Ja, weil man muss, oder ich habe mich oft gefragt, was der Sinn des Lebens ist. Es kann ja nicht nur Tennis und weiß nicht, Reisen sein, sondern es muss auch noch mehr dahinter stecken. Und ja, da habe ich, ja, beschäftige ich mich eh viel. Das ist ein anderer guter Kumpel, der mir schon lange, lange hilft dabei, der auch sehr spirituell ist. Und der hat mich da in die Schiene gebracht. Und ja, ich meditiere auch jeden Tag oder ich meditiere sehr viel, sagen wir es mal so. Und ich bin da schon auf der spirituellen Schiene seit ein paar Jahren, was mir auch extrem hilft. Deswegen, ja, 2019, da war das so die Phase, wo ich da extrem, oder nicht extrem, aber wo ich da mehr investiert habe in die Bücher, in die spirituellen Bücher, ja.
Am Ende des Tages ist es ja auch wichtig, dass es dir persönlich hilft und dass man herausfindet mit zunehmenden Lebensdauer, was einem gut tut und
Ja.
was einem hilft. Wir sind ursprünglich mal gestartet, aber das macht überhaupt nichts mit dem Thema, dass du mit Dominic Thiem das beendet hast und sind jetzt ein bisschen weiter geschwommen, aber es war sehr, sehr interessant. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Minuten über die letzte Woche in München reden, weil da ist ja einiges passiert. Nicht nur, dass ein Grand Slam-Sieger sich Zeit nimmt für dich im Doppel. Woher kennst du ihn eigentlich? Also klar
Wir
vom
haben,
Tennis, aber
ja,
woher
genau,
habt ihr diese
natürlich.
enge Bindung?
Wir haben 2014 in Doha das erste Mal gegeneinander gespielt und 2 Wochen später bei den Australian Open Quali. Und da haben wir viel Zeit zusammengebracht, sind von Doha zusammen nach Melbourne geflogen, haben da oft trainiert und dann leider auch gegeneinander gespielt. Und dadurch sind wir Freunde geworden, haben immer Kontakt gehalten, dann natürlich auf den Turnieren oft gesehen und ja, wir haben uns von Anfang an super verstanden, weil er ist einfach ein, wie ich schon sagte, ein toller Mensch. Und das, ja, er hat einfach einen super Charakter. Und das ist für mich zum Beispiel viel wichtiger, als ob jemand jetzt super Tennis spielt, sondern es ist mir viel wichtiger, was das für ein Mensch ist und ob er charakterlich super ist. Und das ist beim Dominik beides. Er ist ein mega Tennisspieler und charakterlich einfach einzigartig und einfach ein ganz lieber Mensch. Und ja, und so haben wir immer Kontakt gehalten und dann habe ich ihm halt von meiner Situation erzählt. Und da hat er gesagt, ja, er würde sofort mit mir spielen. Ja. So kam das eigentlich zustande.
Dann
Genau,
weiß ich
ja,
auch
und
noch, nee, bitte erzähl weiter, Entschuldigung.
ja, genau, nee, und in der Woche war natürlich alles so sehr emotional. Es war alles das letzte Mal bespannt. Das letzte Mal Training, vor dem Match, das war im Janik Kampfhorn. Habe ich das letzte Mal, auf dem
Ja, du
Turnier
bist der
trainiert.
Grund, warum er jetzt so abgeht.
Nein, ich bin auf gar keinen Fall der Grund. Nee, das bin ich nicht. Aber ja, das ist schon mega, was er gerade leistet. Was der Janik gerade spielt, ist unfassbar. Und freut mich sehr für ihn. Aber genau, es war halt sehr emotional alles, weil alles das letzte Mal war und das geht natürlich schon viel durch den Kopf. Und deswegen war das natürlich eine emotionale, aber auch sehr schöne Woche, ja.
Was ich mir hier noch notiert habe, ist, es wurde zumindest auch durch die sozialen Medien ein bisschen klar, ihr wart auch mit einer Truppe von vornehmlich deutschen Spielern auch beim Champions League-Spiel Bayern gegen City. Waren,
Genau.
glaube ich, du warst dabei, Strofi war dabei, Zverev war auch
Ja,
dabei. Wahrscheinlich war dann
genau,
auch
Oskar
Tobias
Oppel.
Kampke und so da, Oskar
Genau.
dabei.
Na, Tobi, das ist, waren einige. Kevin Knoffitz war noch dabei, ja.
Wie stellt man sich so einen Abend von deutschen Tennisprofis in der Allianz Arena vor?
Wird natürlich viel Blödsinn geredet. Jeder ist der Top-Trainer und weiß, wie man Spiele gewinnt und weiß, wie man Bayern zum Champions League-Titel führt. Nee, es wird halt gefachsimpelt und es wird viel gelacht, viele Scherze. Oder es wird viel gescherzt. Und wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Und ja, ich meine, mit den Jungs, die kenne ich alle schon so lange. Das ist wie eine Familie. Deswegen hatten wir da eine sehr lustige Zeit und ja, wird natürlich viel Blödsinn geredet, sagen
Wer hat die meiste Ahnung von Fußball? Von denen, die mitmachen?
wir es mal. Doch gar keine Ahnung von Fußball. Aber jeder meint es natürlich. ich meine, jeder, also Profi ist natürlich ein großer Fußballfan, ich auch, Tobi Kampke, ja. Wir sind alle große Fußballfans, aber ob er Ahnung hat, das ist natürlich die andere Sache. Ich würde sagen, eher nein.
Dann frage
Aber
ich
wir sind natürlich,
andersrum. Wer hat die wenigste Ahnung?
ja. Ich will nicht sagen. Aber das ist eine gute Frage. Weiß
Der Podcast wird gar nicht so viel gehört. Du kannst ruhig frei
nicht.
raushauen.
Der Kevin gab jetzt tut so, als hätte er Ahnung, aber ich bin der Meinung, er hat nicht so viel Ahnung.
Okay. Kevin war auch schon zu Gast.
Werde
Grüße an der Stelle.
ich mir das anhören müssen. Nee, genau. Aber wir hatten eine gute Zeit und das ist das Wichtigste. Ich meine, es war ein super Spiel. Leider nicht mit dem passenden Ergebnis, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lustiger Abend.
Ja, natürlich für dich als Ur-Münchner und Bayern-Fan
klar, große
waren die
Bayern-Fan.
letzten Wochen ungewöhnlich zäh.
Ja, aber es ist auch mal schön, dass es ein bisschen spannender wird. Ich meine, es kann nicht immer so weitergehen, dass die Bayern alles dominieren. Deswegen, das passt schon. Jetzt haben wir noch eine schöne Meisterschaft. Ich hoffe, dass Bayern die holt. Genau, aber ist ja mal ganz nett, dass sich was rührt und dass es ein bisschen spannender ist. Ja.
Das wollte ich nämlich
Ja.
gerade fragen, ob man da noch was fühlt eigentlich, wenn es immer so gut läuft. Ich meine, weil als
Ja.
Tennisprofi,
Ja.
weil zum Beispiel ich war auch Einzelsportler, aber ich bin auch Kaiserslautern-Fan. Das heißt, für mich
Ja.
war das eine super Lebensschule, weil ich weiß
Ja,
super, wie
stimmt.
man mit Niederlagen umgeht.
Ja.
Bei normalen Bayern-Fans denke ich mir immer so, wenn die verlieren, da merkt man richtig im Gesicht, wie es zusammenfällt oft, weil die es nicht gewohnt sind. Aber du als Tennisprofi hast natürlich eine andere Einstellung zum Verlieren.
Absolut, und ich bin ja auch schon sehr, sehr lange Bayern-Fan. Ich meine, 99 hat Bayern das Champions League-Finale verloren, hatte gegen Manchester in den letzten Minuten, habe ich sehr geweint als kleiner Bub und 2001 gefeiert. Deswegen, ich habe schon viel erlebt mit dem FC Bayern, so ist es nicht nur gute Zeiten, aber klar, ich meine, wenn man ein Bundesligaspiel, ja, wenn die ein Bundesligaspiel haben und die verlieren jetzt, dann ist es für mich so, ja, mei, passiert halt mal, dann werden sie trotzdem Meister ungefähr, gell. Champions League ist dann schon was anderes, aber ja, die Bundesliga war halt so, ja, so einseitig die letzten 10 Jahre, deswegen ist es, finde ich, ganz gut, dass Dortmund dieses Jahr weiter gegenhält und ja, mal schauen, was die letzten 2 Spieltage bringen, aber wie ich schon sagte, ich finde es gut, dass es spannend ist, das ist gut für den Fußball und gut für die Fans. Und wenn jetzt dann Bayern wirklich nicht Meister werden sollte, dann ist es halt so, irgendwann ist es dann so, dass Bayern nicht Meister wird, die können nicht die nächsten 100 Jahre Meister werden, deswegen würde ich auch den Dortmunder gönnen, was vor 10 Jahren nicht unbedingt der Fall war. Aber jetzt hat sich das ein bisschen verändert.
Also ich wäre gerne mal bei so einem Fußballspiel dabei, wobei das niemals passieren wird, auch von der journalistischen Distanz nicht. Ich mag natürlich die deutschen Spiele, aber muss halt als Journalist auch immer ein bisschen gucken, dass man Distanz hält. Und da sind wir
Naja,
auch
klar.
beim Thema Unabhängigkeit dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank, liebe Patreons, für eure Unterstützung. Es sind noch ein paar 5-Euro-Patreons dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Für 5 € im Monat bekommt ihr die Folge zuerst. Und in ganzer Länge jede Woche eine neue Folge. Und 2, 3 Tage später, ihr wisst das, gehen dann rund 70% der Folge überall for free online, wo es Podcasts gibt. Und ihr dürft natürlich auch eigene Fragen einreichen ab dem 7-Euro-Pledge. Und das hat die Sabrina, die schon mehr als ein Jahr mich unterstützt und diesen Podcast natürlich fleißig gemacht. Und sie stellt eine relativ logische Frage, über die wir noch nicht gesprochen haben. Matthias, Was passiert denn jetzt eigentlich, wo du kein Tennisprofi mehr bist? Wohin soll die Reise gehen?
Gute Frage. Nee, ich weiß schon ungefähr. Also als erstes möchte ich ein bisschen runterkommen, bisschen das Leben genießen, bisschen reisen, Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte, die mir extrem viel Spaß machen, so wie Fußball, da haben wir schon drüber geredet. Basketball zum Beispiel spiele ich jetzt öfters. Also solche Sachen möchte ich machen. Und dann habe ich jetzt ein paar kleinere Projekte. Ich spiele jetzt, oder das heißt kleinere, ich spiele ja die Herren 30 für Große Selohe, da geht es am Samstag los. Da freue ich mich extrem drauf, weil ich das erste Mal Herren 30 spiele und mit sehr, sehr guten Freunden im Team spielen, mit Freunden, die ich schon seit der Kindheit kenne. Mein Maxi Bemar, Emanuel Freistel, Luis Rathenhuber und all die im Team sind. Da freue ich mich richtig drauf, weil es ist sportlich gesehen nicht mehr ganz so ernst. Natürlich immer noch wollen wir gewinnen und es geht um einiges, aber der Spaß ist im Vordergrund und darauf freue ich mich mega, dass es da am Samstag losgeht, unser erstes Heimspiel. Und dann werde ich die erste Bundesliga-Mannschaft betreuen bei uns in Großes Lohe. Da habe ich ja die letzten Jahre noch gespielt. Genau, denen werde ich helfen und die werde ich betreuen. Und dann werde ich ja hier und
So
da ein paar
richtig auf der Bank
Trainerstunden.
als, so richtig auf der Bank als Trainer?
Ja, genau.
Ja,
Ich bin bei
cool.
jedem Spiel dabei. Genau, Organisation. Das mache ich mit Maxi Wimmer zusammen und Christopher Kaas. Und genau, ich bin auch auf der Bank und werde versuchen, den Leuten zu helfen oder den Spielern zu helfen, so gut es geht. Genau, deswegen habe ich da jetzt schon mal zwei schöne Projekte. Dann spiele ich, oh gut, jetzt am Wochenende ist sogar Samstag, habe ich Herrn 30, Sonntag zweite Herren bei den Großen Selohe, deswegen es wird ein anstrengendes Wochenende. Und dann will ich hier und da ein paar Trainerstunden geben. Ich werde mit Freunden Tennis spielen, die einfach Lust drauf haben, Tennis zu spielen. Und es macht mir auch Spaß. Auch wenn es jetzt sportlich gesehen mir jetzt nicht hilft, aber es macht mir extrem Spaß, Leute zu sehen, die einfach so viel Freude am Tennis haben und denen es so viel Spaß macht. Und dann automatisch habe ich extrem viel Spaß dabei. Deswegen, ja, werde ich jetzt erstmal solche Sachen machen. Genau. Und ich werde wahrscheinlich bei Eurosport die French Open so ein bisschen mitkommentieren als Experte. Die erste Woche, das ist eigentlich ziemlich fix, weil es ja hier in Unterföhring ist und das ist perfekt. Das bietet sich natürlich an, dass ich da ein bisschen meinen Senf dazugebe. Genau, deswegen habe ich jetzt so ein paar kleinere Projekte, aber jetzt nichts Festes, was auch gut ist, weil ich einfach meine Freiheiten will und auch vielleicht mal Freunde besuchen will und genau, vielleicht ein paar Städte anschaue. Ich habe natürlich viel gesehen über die Jahre, aber das habe ich bei der letzten Pressekonferenz schon gesagt. Es war immer der Druck dabei und die Erwartungen dabei in der Tennistasche. Deswegen ist es mal schön, einfach ohne Druck und Erwartungen zu reißen und einfach die Städte und die Orte besser genießen zu können. Ja. Deswegen, so ist der Fahrplan die nächsten Wochen.
Sabrina, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort und vielen
Ja,
Dank
hoffe ich
an dich,
auch.
dass du die Frage beantwortet hast. Und Sabrina, danke für deine Unterstützung. Die zweite Hörerfrage kommt von Marcel, der auch schon seit mehr als einem Jahr unterstützt. Es geht in dieselbe Richtung, aber ein bisschen spezifischer. Deswegen stelle ich sie jetzt als zweites.
Ja.
Er schreibt, du warst ja lange an der Tennisbase in Oberhaching. Kannst du dir auch vorstellen, deine Expertise hauptberuflich als Trainer an die jungen Talente weiterzugeben? Das ist ja immer so ein
Kann
bisschen
ich mir. Ja.
diese Gretchenfrage für euch als Tennisprofis. Man reist ja die
Ja.
ganze Zeit um die Welt und dann will man eigentlich ja nicht mehr reisen.
Genau.
Aber es gibt ja dann die Möglichkeit, entweder dort an der Base als Trainer zu arbeiten, aber dann wird man ja wahrscheinlich auch oft irgendwie als Touring-Coach eingesetzt.
Er ist auf jeden Fall eine Option für mich, Jugendliche zu trainieren. Ich habe echt viel, viel erlebt in meiner Karriere. Nicht auf allerhöchstem Niveau, aber auf sehr, sehr gutem Niveau. Und ich hatte viele Up and Downs und ich habe mental viel mitgemacht. Deswegen kann ich mich, glaube ich, sehr, sehr gut in den Spieler allgemein reinversetzen. Wahrscheinlich eher in Profis, würde ich jetzt sagen. Aber klar, auch in Jugendliche, da kann man sich ja reinarbeiten. Und das ist auf jeden Fall eine Option. Aber wie genau, das werden wir sehen. Vielleicht in Oberhaching, klar. Das ist immer eine Option, das ist eine super, super Tennis-Space. Viele Freunde sind da von mir, der Lars, der Lukas. Klar, ist bei mir ums Eck. Sowieso machen noch, natürlich, darf ich nicht vergessen. deswegen, das ist auf jeden Fall eine Option, aber im Moment, wie gesagt, will ich mich jetzt nicht fest committen und irgendwas fest zusagen, sondern will meine Freiheiten. Und wie du schon meintest, ich will jetzt nicht unbedingt jetzt 30 Wochen im Jahr wieder unterwegs sein, sondern erstmal ein bisschen abschalten, bisschen zur Ruhe kommen, runterkommen. Ein bisschen, ja, ein relativ normales Leben führen. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was nicht, 10, 15 Wochen jetzt erstmal zu reisen, wenn das Angebot passt und wenn ich Lust drauf habe. Aber ja, das Gute ist, dass ich keinen Stress habe, sondern dass ich mir jetzt erstmal aussuchen kann, was ich machen will. Und ich muss jetzt nicht unbedingt den nächsten Job annehmen, was natürlich ein Luxusproblem ist, sagen wir es mal so.
Ich nehme jeden Job an, wenn ihr irgendwas da draußen. Nein, Spaß. Auch dafür danke für die Antwort.
Ja,
Es ist, glaube ich, auch schwierig von Woche zu Woche dann so den Übergang zu finden. Es ist schön, dass du den Luxus hast, der selbstbestimmt für dich und den Kopf da eine
absolut.
Lösung zu
Und dafür bin
finden.
ich auch, also dass ich das so habe, das fühlt mich sehr dankbar natürlich, weil das ist nicht die Normalität und viele müssen halt dann einfach zum Beispiel Trainerstunden geben und müssen arbeiten, um Geld reinzubringen. Das habe ich jetzt erstmal nicht, die nächsten Wochen und Monaten, deswegen bin ich da unglaublich dankbar dafür, weil das ist schon ein Privileg.
Wer mehr über den Trainerjob erfahren will, den kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Folge der letzten Woche mit Bundestrainerin Jasmin Wöhr bei den Juniorinnen. Fast 2 Stunden, super intensives, tolles Gespräch, was gut läuft beim DTB, was aber auch vielleicht noch verbessert werden muss. Und das weißt du ja auch, Matthias, mit Porsche als Sponsor haben die natürlich auch jemand im Hintergrund, der viel macht. Und die haben jetzt auch Andrea
Ja.
Petkovic offiziell als Mentoring eingebaut. Bei den Männern ist es ja so, Philipp Kohlschreiber trainiert schon im Hintergrund jetzt sehr viel mit Max Rehberg, dem deutschen Top-Talent. Da soll vielleicht
Ja.
ja auch mal was offiziell dann irgendwie passieren, vielleicht in der nahen oder fernen Zukunft. Deswegen beobachten wir auch mal, wie das bei dir weitergeht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin
Ja.
Verfechter davon, dass deutsche Ex-Profis und Topspieler da auch eingebunden werden, um die nächste Generation mit zu betreuen. Natürlich ist nicht jeder Ex-Profi ein gleichzeitig ein guter Trainer, aber die
Ja, das
Expertise kann
stimmt.
man ja auf verschiedene Art und Weise einbauen, auf jeden Fall. So sehe ich das zumindest. Ich hoffe, dass da
Absolut.
noch der ein oder andere dazukommt.
Ja, auf jeden
Jetzt
Fall.
wollen wir im letzten Teil dieses Podcasts ein bisschen auf verschiedene Punkte deiner Karriere eingehen. Und an dieser Stelle sage ich auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung euch da draußen. Nächste Woche geht's nach Paris. Viele Reisekosten. Ihr wisst das, ich bin selbstständig und verdiene mein Geld durch die Einnahmen, durch Texte. Falls ihr diesen Podcast schon lange unterstützt und was machen wollt, gerne bei patreon.com/advantagepodcast unterstützen. Und wenn ihr unterstützen wollt, aber nicht finanziell, dann gibt es immer die Möglichkeit, auch den Podcast bei Spotify zu bewerten, eine Bewertung zu schreiben bei Apple oder einfach auf den sozialen Medien auch zu folgen und euren Freunden davon zu erzählen. Matthias, du warst unter den Top 150 der Junioren damals, als du Tennisprofis werden
Ja.
wolltest. Nicht ganz oben, aber natürlich auch auf jeden Fall international dabei. Wann wusstest du das erste Mal, dass du Tennisprofi werden willst und es dann aber auch wirst?
Ja, der Plan war eigentlich immer, dass ich brav mein Abi mache und dann mal schauen, was passiert. Eigentlich war der Plan dann zu studieren irgendwas. Dass ich Tennisprofi werde, war eigentlich nur ein Traum immer, aber es war weit weg von der Realität. Weil ich stand nur 150 bei den Junioren U14, glaube ich, weil ich habe relativ wenig Turniere gespielt über ganz meine Schule und habe dann in den Ferien meine Turniere gespielt und habe dann aber auch relativ früh mit Herrenturnieren angefangen, mit regionalen Preisgeldturnieren. Deswegen bin ich da schnell in den Herrenbereich gegangen. Aber ich war ja zum Beispiel U14 Weltmeister mit Team Germany, U16 Weltmeister mit dem Team und U18 Europameister.
Mit wem hast du da damals zusammengespielt? Kennt man da ein paar Namen?
U14 mit Aljoscha Drohn, der
Ah,
Manager von der
ja, kennt man
Indy.
natürlich.
Genau, der war dabei. Und U16, U18 war Mischa Zverev dabei. Genau,
Cool.
wir haben das Ding da gewonnen. Und genau, es ist auch ein großer Erfolg für mich, dass ich da die drei Meisterschaften gewinnen durfte, ja. Weil
Bist du
das ist,
da
glaube
genauso
ich,
oft ans Netz gelaufen wie Micha?
Nicht ganz so oft. Aber wir haben sehr gut Doppel miteinander gespielt, ja.
Das glaube ich
Scheibendoppel
sofort.
miteinander gewonnen. Und das war echt eine super Zeit, ja. Also es war echt mega. Und ja genau, und U16 sind wir Weltmeister geworden in Essen. Es war auch mega schön daheim. Im eigenen Land war echt eine super Stimmung. Und das Und danach,
Ganz kurz, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das interessiert mich brennend. Gab es da Spieler, gegen die du gespielt hast oder gegen die ihr als Team gespielt habt, die später durchgestartet sind und Top-Profis wurden?
ja, die gar nicht so schlechte Spieler, Djokovic
Ach,
und Murray.
die
Ja,
kennt, die kennt man doch.
die kennt man, oder? Ja, genau, ich glaube auch. Nee, sind alles unser Jahrgang.
Ja.
Ja, Jamie Chardy war noch dabei, also unser Jahrgang war relativ gut, würde ich sagen, wenn du so zwei so Top-Spieler hast.
Ja, die haben ein bisschen was
Ja, genau,
gewonnen.
die waren immer dabei, ja. Ja.
Ich habe letztens einen interessanten Tweet gelesen. Andy Murray ist der einzige Spieler, der sämtliche Turniere der Welt gewonnen hat. Jetzt hat er ja letztens einen Challenger gewonnen und
Ja.
dann wurde aufgelistet, weil er hat auch einen Future gewonnen, er hat den Davis
Ja.
Cup gewonnen, etc. Junior, und da
Ja.
hat er, also er hat in der Breite mehr gewonnen als Federer und Djokovic und Nadal, die halt keinen
Okay.
Challenger gewonnen haben oder keinen
Ja,
Future
genau.
gewonnen haben und so weiter, ja, die
Ja, sehr
volle
witzig,
Bandbreite.
ne?
Das war sehr witzig, aber
Ja, hat
gleichzeitig auch
alles mitgenommen.
beeindruckend. Ja,
Ja, hat alles
naja,
mitgenommen da hinten.
der ist ja sowieso, der ist ja noch so heiß auf Tennis zu spielen. Wahrscheinlich
Ja, Wahnsinn.
0,001% der Tennisprofis hätten das auf sich genommen, was er auf sich genommen hat.
Ja, ist halt voller Leidenschaft und voller Liebe zum Sport und das ist einfach wirklich so toll zu sehen, dass man dass so ein Spieler, der so viel erreicht hat und solche körperlichen Probleme hat, immer noch so kämpft und alles auf dem Platz lässt, was er hat. Also das ist wirklich, ja, das ist einfach beeindruckend und das sieht man halt, wie er einfach diesen Sport liebt und ja, wir wissen ja, dass Liebe einem die größte Energie gibt und ja, das sieht man beim Herrn Murray ganz gut. Ja.
War ja auch dein, korrigier mich bitte, aber wahrscheinlich
Ja.
dein bekanntester Gegner bei Grand Slam-Turnieren mal in der ersten Runde, richtig?
Ja, zweite Runde war das sogar. Ja,
Zweite Runde.
genau.
welches Jahr war das nochmal? Ich sehe es hier gerade nicht.
2014 in New York. Genau,
Genau.
da habe ich zweite Runde der Night Session Arthur Ashe gespielt. Ja. Das war
Weil es
natürlich.
gerade thematisch natürlich passt, wenn wir über Andy reden. Du hast vorhin mal in einem anderen Kontext gesagt, dass du ein sehr schlechter Schläfer bist, auch vor wichtigen Turnieren.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen auch so, zweite Runde US Open, Andy Murray, zweite Runde war schon krass für dich, so ein großer Name. Wie ging es dir vorher an dem Tag vorher, in den Stunden vorher? Lass uns mal ein bisschen teilhaben.
Also es war ja ein Night Session Match, deswegen hatte ich den ganzen Tag Zeit, viele Gedanken oder mir viele Gedanken zu machen und die hatte ich auch, ja. Ich war natürlich extrem nervös, den ganzen Tag über. Ich meine, man macht sich ja wirklich sehr, sehr viele Gedanken. Und ich war halt nie so ein Typ, der da hingesagt hat, ja, den hau ich weg oder ich spiele jetzt mega Tennis, sondern hatte immer ein bisschen Zweifel und immer ein bisschen Ängste in mir. Aber mei, so ist es halt, oder so war es. Deswegen war ich da schon sehr nervös den ganzen Tag über. Aber das Gute ist ja dann, sobald man auf den Platz geht, dann ist man so in der Zone und man bekommt gar nicht mehr viel mit von außen und will halt einfach Punkte gewinnen und gutes Tennis spielen. Deswegen, sobald man auf dem Platz ist, dann war es für mich okay, aber oder die Stunden vor einem Match oder die Minuten vor dem Match, da habe ich mir schon oft sehr viele Gedanken gemacht. Ja.
Murray wirkt ja immer auf dem Platz so ein bisschen grumpy, das ist ja auch so ein bisschen sein Spitzname, so
Ja.
gegen sich selbst sehr hart, aber auch oft dem Gegner gegenüber jetzt nicht gerade so, dass er
Aber
die ganze
ganz
Zeit
kurz,
lächelt und so.
das war schon in der Jugend so. Ich habe oft gegen ihn gespielt mit 14 und das war schon in der Jugend so, dass er halt dann gesagt, oh, er ist verletzt, er kann nicht mehr laufen und dann einen Punkt später ist er voll zum Stock gesprintet und hat das Match ganz normal durchgespielt. Aber es war schon immer bei ihm so. Das ist wahrscheinlich eine Art, mit Druck umzugehen. Aber das hat er jetzt nicht sich beigebracht, als er Profi wurde, sondern das hat er einfach in sich und das hat er schon immer.
Das war
Ja.
Anfang seiner Profikarriere übrigens ein großes Problem und ein großer Kritikpunkt. Ich erinnere mich auch mal an Pommy Haas, der das kritisiert hat.
Ja.
Das ist bestimmt schon 12, 13 Jahre her. So nach dem Motto, wenn er irgendwie Verletzungssorgen auf dem Platz hat, Andy Murray, dass man das nicht so ernst nehmen sollte.
Ja, das
Heute
ist so.
als Sir ausgezeichnet, nach dem ganzen Verletzungssorgen mit der künstlichen Hüfte, wie er zurückgekommen ist, ja eine Legende
Ja,
mit den
absolute
Wimbledon-Titeln
Legende.
und Olympiasiegen
Ja.
back to back. Aber das war Anfang der Karriere, da war das Image nicht so gut.
Nee, war es auch
Das,
nicht. Und wie
ja.
gesagt, das hat er schon in der Jugend gehabt und da haben wir uns schon immer aufgeregt mit 14, was das für ein Schauspieler
Na
ist. Aber
krass,
ja,
krass.
es war halt so und das war seine Art, Matches zu gewinnen. Er wollte halt einfach unbedingt gewinnen und hat dafür viel getan. Und ja, mei. Es war jetzt nicht unglaublich unfair, aber es war halt für uns Jugendliche vor allem schon unangenehm, ja? Weil dann dachte man, okay, der gibt jetzt auf. Und man hat das Spiel gewonnen und auf einmal läuft er wieder voll und gewinnt und schießt dich weg. Ja? Das Ding war es natürlich ein bisschen unangenehm, aber ja, ist eine absolute Legende. Teufel
Voll.
im Tennissport, dass es so eine Persönlichkeit, dass es so eine Persönlichkeit gibt,
Ja,
dass
klar.
wir den immer noch haben auf der Tour, dass er immer noch so tolles Tennis spielt und hoffentlich spielt er noch ein paar Jahre, weil ja, die Fans wollen ihn auf jeden Fall noch lange spielen sehen.
Voll. Und auch eine Stimme mit, die kritische Punkte anspricht, die wichtig sind, auch
Ja.
für die Tour. Meine Frage zielte eigentlich darauf, bei dem Grand Slam, Spiel, als er gegen dich gespielt hat, als ein Spieler, der viel, viel weiter hinten steht als er. Wie war er denn als Gegner? War das sehr entspannt so beim Warm-up oder war da schon eine Aura zu spüren nach dem Motto, du hast dir gar nichts zu melden?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.